Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 69 Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, live aus der Staatsbibliothek zu Berlin unter den Linden. Es schneit leider noch nicht hinter uns, aber vielleicht nächste Woche.
Aber wir fühlen uns trotzdem adventlich.
Ja, schön, dass ihr uns zuhört. Letzte Folge des Jahres.
Ja.
Die machen wir diesmal ein bisschen anders. Wir haben gedacht, wir besprechen ein paar mehr Bücher, die noch ein bisschen mehr Empfehlungen sind, falls ihr noch nicht genau wisst, welche Bücher ihr euren Schätzchen zum Weihnachten oder zur Jahresendfeiern schenken wollt. Deswegen hat es heute ein kleines bisschen mehr Empfehlungscharakter als die anderen Folgen. Wir schaffen.
Finde ich ja gar nicht. Wenn ich meine Bücher gerade nochmal so angucke, habe ich das Gefühl, ich habe meine Aufgabe nicht so richtig überlegt.
Sind es gar keine Empfehlungen?
Doch, aber es ist mir fast ein bisschen zu einfach zu sagen, dass wir jetzt mehr empfehlen als sonst. Ich finde, Okay. Ich empfehle ja immer viel, aber naja.
Heute sind es zumindest numerisch mehr Bücher, weil wir haben heute insgesamt 11 vorbereitet statt 7. Und wir nehmen heute mal mit meinem Handy auf, in der Hoffnung, dass der Ton besser ist. Also gebt doch mal einen Daumen hoch oder runter, ob der Ton jetzt besser
Andrea
ist.
Andrea schreibt schon wesentlich besser.
Als in Marias altem iPhone.
Dann ist es jetzt mein Handy gewesen, was die letzte Zeit so gekrisselt hat. Und dann wird jetzt immer Ludwigs Handy hier Dienst tun müssen.
Dafür ist, glaube ich, bei dir das Bild schöner als in meinem.
Ja, wir sind vielleicht so ein bisschen überkoloriert, aber das liegt an Ludwigs Nicht-iPhone.
Ich habe so eine trockene Kehle auf einmal.
Ich sollte mich anziehen wie ein Tannenbaum und einen Wein aufmachen. Das war mein Job, oder?
Genau.
Ton ist super, schreiben alle. Also alles gut.
Das freut uns. Genau, und bevor ich jetzt anfange, die Lyrik zu poetisieren, gibt es noch ein paar Ankündigungen. Willst du mit den Stabi-Ankündigungen anfangen?
Nee, ich würde eigentlich gerne erst, dass wir über das reden, worüber wir uns im neuen Jahr freuen. Willst du vielleicht mit der großen Neuigkeit anfangen, die auch alle im Podcast nochmal vielleicht hören wollen?
Ja, meine Zeit der Arbeitslosigkeit ist vorbei. Nee, es gibt was sehr Freudiges. Ich bin jetzt wieder angestellt in einem Verlag. Ich bin jetzt Programmleiter Literatur und Sachbuch im Leikamp Verlag. Der Leikamp Verlag ist einer der ältesten Verlage Europas, aber auch ein Verlag, der ein sehr junges und frisches Programm hat. Dank Tanja Reis und Susanne Brückner. Und Susanne Brückner ist aber gegangen aus anderen Gründen. Und jetzt habe ich ihre Stelle geerbt, die sehr, sehr, sehr toll ist. Und ich darf jetzt im Leikamp Verlag mitentscheiden, welche Bücher von dort aus in die Welt gehen.
Ich freue mich. Ja. Ich freue mich total. Ich finde, das ist eine ganz, ganz schöne Aufgabe und es ist ein Haus, was irgendwie total gut zu dir passt, finde ich. Ja. Auch wenn du ab und zu mal in Wien sein musst
Einmal
oder darfst.
Einmal im Monat bin ich jetzt in Wien. Also alle, die so uns schlimm. Aus Wien jetzt zuschauen, ich freue mich auf euch dort zu sehen, auch von 8 Uhr morgens um 11. Falls ihr dem Leikamp Verlag noch nicht folgen solltet.
Ja, aber jetzt mal.
Sorry.
Ne? Genau.
Okay.
Bleiben wir mal bei der Sache. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, ist, ihr könnt euch von Wien gleich weiter in die Schweiz imaginieren. Da sind wir nämlich im nächsten Jahr zu einer Sonderpodcast-Folge. Wir sind eingeladen für einen Live-Podcast.
Am 9. März 2025 in Thun. Da werden wir es
Da werden wir keine Wortwitze machen, aber auf jeden Fall sind wir beim Literare-Festival zu Gast und werden dort an diesem Sonntagabend eine Sonderpodcast-Folge live aus diesem Festival, die wird es wahrscheinlich nicht als Livestream geben, nur als Hörfassung, das war irgendwie noch nicht ganz
als
klar, aber klassischer Podcast, aber falls ihr am 9. März in Thun seid, kommt ihr uns bitte besuchen. So. So viel mal dazu, Prost auf die Liebe. Ganz kurz noch die großartigen Termine. Ganz köstlich, da bin ich dran gedacht. Die Stabi euch fürs nächste Jahr wärmstens empfiehlt. Falls ihr am 9. Januar Lust habt, da öffnet die Kuratorin Susanne Nagel die Berliner Sammlung Kalligraphie. Und dann kann man sich im Zaubergarten der Schrift umsehen. Dann kennt ihr auf jeden Fall alle den kleinen Angsthasen. Ich kenne ihn auch. Wir wissen, dass Elizabeth Shaw ihn gezeichnet hat. Aber nicht nur ihre eigenen Kinderbücher, sondern auch ganz viele andere Illustrationen hat sie gemacht. Und wer diese deutsch-irische Künstlerin überhaupt war, das kann man am Freitag, am 10. Januar in der Stabi lernen, denn es gibt eine sozusagen einen Vortrag, eine Ausstellung, ein was auch immer, was ich zeichne, muss ich nicht sagen, Elisabeth Shaws Weg in die Bilderbuchwelt für Kinder. Und wenn ihr so wie wir beide Fan von Elisabeth Ruge seid, der Agentin, der weltberühmten Literaturagentin Elisabeth Ruge, dann kommt doch am 21. Januar in die Stabi, denn da wird sie zusammen mit Karl Schlögl und Frederik Pleitgen auf das Gerd Ruge Archiv zurückblicken, und zwar zu einem Themenabend USA. Da hat nämlich Gerd Ruge hat ganz lange berichtet, genau von 64 bis 69. Und im Zuge dieser unsäglichen, uns bevorstehenden Inauguration von Trump wird sich Elisabeth Ruge sozusagen dieses Archiv nochmal besonders anschauen. Am 21. Januar um 19 Uhr. Alles in der Stabi.
Ich habe auch noch eine Stabi-Ankündigung.
Die ist auch wichtig.
Ja.
Oh nein.
Nee, da gibt es keinen Termin.
Ach so, aber...
Was denn?
Unser nächster Podcast ist genau dann, wenn Elisabeth Ruge auch hier ist. Wir müssen da noch mal drüber nachdenken.
Ja, aber geht doch, oder?
Mhm. Also, mal gucken.
Das war nicht geplant, dass sie dabei ist, oder?
Ich wollte aber zu ihr. Naja, müssen wir mal schauen. Okay, Ablenkung jetzt.
Also ihr seht schon, wir sind sehr konzentriert heute Abend. Aber mit der Barbara Heindl, die uns eingeladen hat hier in diese heiligen Hallen, habe ich eine Sonderfolge unseres Podcasts aufgenommen und mit ihr darüber gesprochen, was eigentlich die Staatsbibliothek ist und was sie da macht und was das Besondere dieser Bibliothek ist. Das gibt es als eine kleine Extra-Folge auch in unserem Kanal. Überall, wo ihr uns findet, findet ihr auch das dann. Ich denke mal so ab Ende dieser Woche.
Schaffst du die auch schon?
Ja, es war eine kurze Folge, es war nur eine halbe Stunde. Okay. Und seitdem ich das Schlafen aufgegeben habe, schaffe ich viel mehr.
So soll es sein. Und viel mehr lesen, zum Beispiel gute Gedichte.
Das war jetzt wieder...
Gerne, mein Lieber.
Königin der Überleitungen.
Prost.
Cheers. Prost fest.
Oh, das ist aber ein hartes Glas.
So, liebe Gemeinde, Lyrik. Und zwar habe ich mitgebracht Kontaktabbruch von Thomas Motesha Hashemi. Das ist im Elif Verlag jetzt ganz frisch erschienen, jetzt im Herbst. Also praktisch noch fast feuchte Tinte sozusagen. Und Thomas Motesha Hashemis Vater, der kommt aus dem Iran, aber Thomas Motesha Hashemi lebt in Deutschland und verarbeitet in seinen Gedichten diese doppelte Prägung, also die bürgerliche deutsche Prägung seiner Mutter und die persische Prägung seines Vaters und auch die Konflikte, die er dadurch in sich selbst trägt, in seinem Körper, in seiner Erziehung und in dem Wunsch, dazu zu gehören und irgendwie doch nicht dazu zu gehören. Und dann schreibt er an seinen Vater, den er nur den Perser nennt, und an seine Mutter und auch über sich selbst. Also er schreibt an so drei Personen, an sich selbst als Kind und Mutter und Vater, jeweils so einen längeren Gedichtzyklus. Und mir persönlich hat der an die Mutter am besten gefallen und deswegen lese ich jetzt Gedichte, die er an seine Mutter richtet. Mutter sagt nicht, alte Worte stehen dir gut zu Gesicht. Wenn ich von Wort zu Wort hüpfe, wird dein Ausdruck mild. Ein Mikrolächeln hinterm Lehrerpult, ein rotes Plus. Und jetzt bestimme das Prädikat. Im Deutschen bin ich angekommen. Ich denke, ich bin. Wenn ich nicht ausreichend bin, lerne ich geflügelte Worte, mehr und mehr, bis ich über die Deutschen steige. Mutter übt ihre Kinder in guter Sprache. In deutschem Antlitz sollen sie nach ihr kommen. Waldstein, Rotkäppchen, Faust versammelt sie um Marmorkuchen und lässt sie Präludien lauschen. Leise getragen wie schlichter Schmuck sollten ihre Kinder schimmern lernen. Wie Goethe sagt, wo wir uns bilden, ist Mutterland.
Wo wir uns
bilden.
Bilden. Genau. Ich hatte gerade wilden gehofft.
Tolle so Gedichte, Thomas Motesha Hashemi, Kontaktabbruch. Und er ist übrigens auch Lehrer, hätte man jetzt vielleicht an den Gedicht auch ein bisschen ahnen können. Der ist Lehrer hier im Wedding und engagiert sich auch sehr für die Belange der Lyrik. Also der ist auch ein toller Lyrik-Lobbyist.
In einem guten Lyrik-Lobbyisten-Verlag gut aufgehoben.
Und genau bei Elif, das ist ja eh einer unserer liebsten Lyrik-Verlage. Also, hat mir sehr gut gefallen, besonders so diese Überlagerung verschiedener Identitäten, die man nicht ganz in einen einzelnen Reim hineingerechnet bekommt. Finde ich sehr gut.
Sag nochmal, wie es heißt,
Philipp? Kontaktabbruch heißt es.
Kontaktabbruch.
Okay. So.
Ab jetzt
ein Debüt.
Ein Debüt, auch wichtig. Ab jetzt zählen wir ein bisschen mit, damit wir die nächsten 10 Bücher auch wirklich in jeweils 5 Minuten schaffen. Ich fange mal ganz schnell an und zwar habe ich mitgebracht, und das ist vielleicht wirklich
Werbung.
Eine Empfehlung. Eine Werbung ist es eigentlich nicht, aber es hat schon, ich habe schon lange überlegt, ob ich es mit in diesen Podcast bringe, aber ich habe mich sehr, sehr frei dafür entschieden. Uschi Korda hat dieses Buch geschrieben. Es heißt Überlebensbücher, also in 2 Worten. Und Uschi Korda ist eine österreichische Journalistin, die sich 17 sehr, sehr verschiedene Frauen ausgesucht hat und sie befragt hat in Interviews zu ihren Lebensbüchern sozusagen. Und ja, eine dieser 17 Frauen bin ich, aber ich habe dafür weder Geld noch sonst irgendwas bekommen. Deswegen ist es mit der Werbung nicht so richtig wahr. Und ich finde, aus diesem Interview ist gar nicht mal in Bezug auf mich und das Buch, was ich natürlich empfohlen habe und was, wenn ihr mir schon lange folgt, ihr auch längst schon alle hoch und runter gehört habt. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz großartige Sammlung geworden. Bitte?
Jauch und Livkuh.
Ja, natürlich. Es ist eine ganz großartige Sammlung von sehr unterschiedlichen Menschen geworden. Also Caroline Peters hat über Ingeborg Bachmann erzählt zum Beispiel. Dann gab es die Schauspielerin Ursula Strauss hat über Gabriel Garcia Marquez 100 Jahre Einsamkeit erzählt. Dann gibt es natürlich eine Gletscherforscherin und eine Vulkanforscherin in diesem Buch. Das finde ich total spannend. Die eine hat über Momo von Michael Ende und die andere über Mariana Lekis, was man von hier aus sehen kann, erzählt. Mein allerliebster Text ist tatsächlich der von der großartigen Anna Jeller, die hat über Hiob von Josef Roth geschwärmt. Und was ich auch noch ganz toll finde, ist, dass man so eine ganz breite, also es ist sowohl Daniel Schreiber dabei, als auch irgendwie Dienstags bei Maury von Mitch Albom. Es sind 17 Porträts sozusagen über Bücher, die in besonderen Situationen besonders viel bedeutet haben. Es sind alles sehr leseaffine Frauen, die da natürlich befragt wurden. Deswegen war es auch eine Ehre, gefragt zu werden. Und ich habe ganz lange mit Uschi Korda telefoniert und daraus hat sie dann eben einen Text gemacht über die große Bedeutung, die Christine Brückners Trilogie für mich hat. Und es ist ein ganz schönes Buch geworden, das ich wirklich auch sinnvoll zum Verschenken finde, weil es so ein bisschen den Blick öffnet für die Titel, die von ganz unterschiedlichen Leuten natürlich ganz unterschiedlich in Kontext gesetzt werden. Und es ist eine schöne Sammlung daraus geworden und man geht danach mal durch sein Regal und guckt, was man vielleicht noch ergänzen möchte. Über Lebensbücher von Uschi Korda. Molden Verlag im Haus der Styria Buchverlage, Ösi kennen. So.
Meinst du, das ändert sich irgendwann, dass das mal irgendwann nicht mehr dein Lebensbuch ist?
Weiß ich nicht.
Also, dass man da, dass sich das mal tauscht?
Weiß ich nicht. Habe ich auch keine Theorie dazu. Also ich glaube, man merkt das, wenn das so ist. Und ich habe auch nicht nur darüber gesprochen. Ich habe auch über Maritza Bodrocic gesprochen. Ich habe auch über Charlotte Brontë gesprochen. Ich habe über mehrere Bücher gesprochen. Also es ist bei allen, mit denen sie Interviews geführt hat, so, dass es eigentlich auch ein bisschen um mehr Kontext als dieses eine ging. Und ich glaube, man merkt das aber schon.
Was man so vom Lesen will vielleicht auch. Aber Überleben heißt ja auch so Krisenbücher oder so, dass man...
Die ganze Breite ist darin versammelt.
Nächstes?
Yes.
In der letzten Folge wurde darüber gesprochen oder wurde kommentiert, dass wir oft so sehr teure Bücher besprechen, was einfach an der Sache liegt, dass wir oft Neuerscheinungen besprechen und dass es dann Hardcover sind und die kosten halt ein bisschen was. Und ich habe aber jetzt mal versucht, auch ein paar Bücher zu empfehlen, die nicht ganz so teuer sind einfach und die man auch gut verschenken kann, falls man nur etwas Kleines verschenken möchte und trotzdem etwas sehr Tolles. So, zum Beispiel Punk von... Matthias Dunajczyk im Verlagshaus Berlin in der Reihe Poetikon ist es erschienen. Und in dieser Reihe schreiben LyrikerInnen Essays über Lyrik und einen gewissen Aspekt.
Wir hatten auf jeden Fall schon mehrere Bände. Hier werden Sport, glaube
Tiere,
ich, schon
hier. Genau, Barbara Joch hat schon.
Barbara Joch über Sport.
Also es gibt da ganz, ganz viele.
Michael Vogel über Tiere.
Genau, Zusammenhalt, Geld, Flüstern.
Sandra Gugic über Flüstern.
Genau.
Hatten wir aber, glaube ich, nicht besprochen. Aber es ist super, eine ganze Palette schon erschienen.
Ja. Und so kurze Essays, die man eigentlich so einmal am Stück lesen kann. Und
Lea Schreiber über Scham.
Ja,
Lea Schreiber über Lust.
Das sind wirklich extrem gute, lesenswerte Essays, die, also ich fühle mich da immer sehr bereichert dadurch. Und Matthias Dunajczyk ist in Ungarn geboren und hat irgendwann gemerkt, dass er queer ist und dass er auch Punk ist. Und dann ist Orban an die Macht gekommen zum zweiten Mal und er hat gemerkt, er kann in diesem Land nicht mehr sein. Also seine Art, wie er sein Leben führen will, das geht in Ungarn nicht mehr. Und dann ist er über Umwege nach Deutschland gekommen und schreibt in Punk darüber, also dass er selbst sich als queeren Punk-Poeten bezeichnet. Und dass er am Anfang auch gedacht hat, dass Punk so eine sehr maskuline, patriarchale Veranstaltung ist und hat aber dann gemerkt, dass Punk eigentlich auch was sehr, dass von Punk so eine ganz große, so ein Gemeinschaftsdenken und auch eher was Inklusiveres ausdenkt. Und eigentlich ist da jeder willkommen, so hat er das dann erfahren. Und er koppelt das auch dann mit so bestimmten BDSM-Erfahrungen und sowas. Und wie er das dann so in die Lyrik hineinbringt, ist total interessant, weil er sagt dann, dass er am Anfang gedacht hat, dass die Lyrik so wie eine Art Elfenbeinturmveranstaltung ist, wo man ganz bestimmte Privilegien haben muss und ganz bestimmte Ausbildung. Und erst wenn man meinetwegen in bestimmten Schreibschulen war und jetzt ganz viel Baudelaire gelesen hat, whatever, dann darf man sich selbst auf eine Bühne stellen, sich als Poet bezeichnen und Lyrik schreiben und lesen. Und hier sagt er aber nein, er tritt für eine Lyrik ein oder für eine Art Punk-Blick aufs Leben, bei dem halt jeder mitmachen darf und bei dem alles erlaubt ist, im Rahmen dessen, was jetzt niemand anderen schadet oder sowas. Also es ist nichts Rücksichtsloses, es ist nichts Kaputtmachendes, sondern es ist eher so was sehr Gemeinschaftsstiftendes und sehr Einladendes. So und so interpretiert er Punk und als auch so eine Art Gesellschaftsbild, so was von den Rändern schaut und von all diesen Subkulturen oder die es halt, die halt keine große Lobby oder sowas haben und beschreibt so sein eigenes Schreiben. Und auch so eine Art von Mitdenken anderer Menschen und die, ja, das fand ich sehr befreiend. Das ist man muss nicht irgendwelchen Normen entsprechen, um sprechen zu dürfen. So. Ja, fand ich gut. Punk in der Reihe Poetikon im Verlagshaus Berlin von Matthias Duneschik.
Und jetzt mache ich Werbung, die auch nicht bezahlt ist. Aber wenn ihr euch das erlauben könnt, dann überlegt mal, ob ihr euch beim Verlagshaus Berlin, was wirklich so ein ganz, ganz großartiges Haus ist, ein Lyrik-Abo leistet. Das bedeutet, ihr bekommt immer die aktuelle Veröffentlichung zugeschickt. Das sind immer ganz schöne Pakete, auch mit Postkarten, mit Poetisiert euch Stickern, mit einer netten handschriftlichen kurzen Ansprache. Also ihr könnt dann einfach nichts verpassen, was in diesem Haus erscheint. Es erscheint so wenig, dass ich glaube, man kann sich das in der Regel leisten. Ausnahmen bestätigen sich ja immer irgendwo die Regel, aber es kostet also gar nicht so viel, weil es sind meistens so 3-4 Bücher im Frühling, 3-4 Bücher im Herbst und manchmal eben dann auch so ganz kleine, die wirklich nicht so teuer sind. Man kriegt es dann einfach automatisch. Ich leiste mir das und bezahle das auch zum vollen Preis. Ich glaube seit Jahren, ich weiß gar nicht mehr seit wann und freue mich da jeden Monat irgendwie, also jedes Jahr, wenn ich die neue Verlagshauspost bekomme, wie Bolle, weil es einfach auch nochmal was anderes ist, wenn man es so nach Hause bekommt und wenn man so automatisch
man kann das
im
auch
tollen Verteiler ist.
Als Familienabo machen und dann kommt es halt in euer Familienhaus. Dann
oder in euer WG-Familienhaus.
Ja, dann macht ihr aus eurem Haus einen Verlagshaus.
Oder wenn ihr jemanden sehr großartig findet, dann verschenkt ihr es zu Weihnachten. Man kann das auch toll verschenken.
Das ist ein großes Zeichen der Liebe.
Wir sollen weitermachen. Zeichen der Liebe, Zeichen der Zeit. Ich möchte euch, es ist vielleicht doch ein Empfehlungspodcast, ich muss ein bisschen drüber nachdenken. Ich war vorhin so ein bisschen irritiert, ich weiß nicht.
Wir hatten das ausgemacht.
Ja,
aber es höre auch manchmal nicht so genau zu.
Nee, ich auch vielleicht nicht. Aber doch, ich glaube, dass dieses Buch wirklich eines ist, was alle lesen sollten. Und deswegen finde ich, es ist doch eine richtige Empfehlung. Es ist von Laura Naumann, es heißt Haus aus Wind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich glaube, ich habe es hier besprochen, Barbarentage von William Finnegan, dieses großartige Buch von diesem Pulitzer-Preisträger über sein Surferleben, was mich so fasziniert hat, obwohl ich keine Ahnung von Surfen habe. Und dann gab es, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren Gidget von Frederick Kona, so eine Malibu-Sommergeschichte, die er für seine surfende Tochter geschrieben hat, die als so Surf-Ikone ganz berühmt wurde, so als eine der ganz wenigen Mädchen damals, so in den 60ern in Malibu. Und ich habe immer gedacht, das ist ganz schön toll, aber ich hätte gerne auch nochmal eine andere Sicht aufs Surfen, vielleicht wirklich so eine doch sehr feministischere Bitte gerne. Und Laura Naumann hat diesen Ruf sozusagen, sie hat ihn wahrscheinlich nicht gehört, sie hat es einfach so gemacht, aber sie hat jetzt genau diesen Roman geschrieben, den ich mir gewünscht habe. Der Verlag sagt, ein Surfroman ohne Surferboys. Und das ist ja auch die junge Johanna, also ich glaube so irgendwie um die 30, ihr Leben lang wahnsinnig erfolgreich, schon von Kindesbeinen an, Synchronsprecherin, super im Geschäft, zieht sich nach Portugal zurück, will dort einen Surfkurs machen, will eigentlich auch ein bisschen Urlaub machen, will aus ihrem Leben raus. Ihre langjährige Beziehung zu Rosa ist zerbrochen. Es ist irgendwie alles so ein bisschen in Asche zu Hause und sie weiß auch nicht, ob es sich wirklich lohnt, zurückzufahren. Zumindest ist sie jetzt in Portugal in diesem Surfurlaub, der natürlich völlig schief geht, weil sie eigentlich von Surfen überhaupt keine Ahnung hat. Schon auf Seite 1 ertrinkt sie quasi fast beim Versuch, irgendwie sich auf so ein Brett zu stellen. Und was ihr dann passiert, ist, dass sie dort in Portugal in so eine Art Community kommt von erfahrenen Surferinnen, von queeren, tollen Frauen, die sie so ein bisschen auch so unter ihre Fittiche nehmen, in der sich ganz schnell auch so ganz interessante Spannungen entwickeln und nach blättert sich immer mehr auf, wovor läuft Yoda eigentlich zu Hause weg, was ist in ihrem Leben so schief, dass sie eigentlich gar nicht dorthin zurück will und was ist vor allem alles auch in diesem Surfen als patriarchal geprägter Sport verborgen. Also das entblättert sich so über das Buch. Es ist ganz, ganz interessant und ganz, ganz toll. Es ist so ein Buch, der Winter kommt dann, also Portugal, es wird also sozusagen der Tourismusbereich quasi hochgeklappt, aber Johanna bleibt irgendwie dort. Und sieht diese Urlaubs, diese ja auch Touri-Ecke nochmal aus einem ganz, ganz anderen Blick, hat auch einen super, super spannenden Blick darauf, kommt im Prinzip auch wirklich zu sich und entblättert so ein bisschen, was eigentlich so ihr Wunsch ist für die nächste Lebensetappe. Und mit ihr gehen wir beim Lesen einfach sehr mit, lernen viel über Surfen, lernen viel über die Liebe, lernen viel über eigentlich ein schamfreies Lieben, egal in welche Richtung, und ganz viel über die Algarve im Winter. Ich fand das ein ganz, ganz tolles, berührendes, spannendes, schönes, dialogstarkes Buch.
Und dann kriegt man Lust, in die Algarve zu fliegen?
Ja, oder woanders hin, wo das Meer ist, aber man guckt dann vielleicht mit so einem Blick auch mit, und ich will mich jetzt immer noch nicht auf ein Surfbrett stellen, obwohl ich total verstehe, was sie meint, und bin immer noch aber total dankbar, dass ich diese Perspektive, vor allem so eine, also sehr sexismuskritische Perspektive und auch eine kapitalismuskritische Perspektive auf einen Sport, der natürlich nur funktioniert, wenn Sponsoren da sind, wenn Geld gegeben wird dafür, dass man um die Welt tingeln kann.
Und wenn man so professionell macht.
Genau. Und also genau solche Einblicke gibt es eben auch durch eine ehemalige Profi-Surferin, die eben dort in diesem Ort ist und Jo dann ein bisschen das Surfen und vielleicht noch mehr beibringt. Und das sollte man auf jeden Fall lesen, weil es ist ein toll geschriebenes, großartiges Buch. Laura Naumann kommt vom Theater, ihr erster Roman, und ich bin sicher nicht ihr letzter.
Toll. Ja. Also ich habe auch eine uneingeschränkte Empfehlung.
Siehste. Oh ja. Oh.
Ich weiß aber, also man muss bei dem Buch vielleicht ein kleines bisschen aufpassen, wem man das zu Weihnachten schenkt, weil es ist in gewisser Weise auch ganz schön düster. Es ist sehr, sehr poetisch und schön, aber es ist auch
sehr traurig.
Ja, traurig und ein bisschen hard stuff. Aber,
unbedingt, so schön.
Unbedingt verschenkbar und lesbar. Mhm. Und zwar Han Gang, der heute der Literaturnobelpreis verliehen wurde in Stockholm, also während wir das jetzt hier sagen.
Berechtigt.
Ich weiß es gar nicht, der wird doch in Norwegen, oder? Ich bin mir gerade unsicher.
Ich habe jetzt wieder raus.
Okay, ihr seht schon. Genau,
und Ende zwar, des Jahres bin ich auch nicht mehr so fokussiert, merke ich gerade. Super,
will,
dass wir uns so eine
will,
Folge mit
Ich will über Weiß sprechen, und ich muss jetzt wirklich gestehen, Maria, es tut mir mega leid, das ist das erste Buch, was ich von Han Gang gelesen habe.
Aber das ist ein guter Einstieg.
Ja?
Ich finde,
okay.
Das ist ein ganz großartiger, wenn man schon nicht mit die Vegetarierin angefangen hat, finde ich, ist das auch ein super guter Einstieg.
Okay. Nächste Woche erscheint ja ein neues Buch von ihr, ein neuer großer Roman, Unmöglicher Abschied, aber ich will jetzt über Weiß reden. Darin schreibt sie...
Übersetzung?
Die Übersetzung, sehr gut, dankeschön.
Gerne, ich habe es nämlich auch nicht im Kopf.
Aus dem Koreanischen übersetzt von Ki Yang Lee. Und zwar beschreibt Han Gang darin einerseits, wie sie selbst in Warschau ist, einen Winter, in dem es sehr kalt ist, geht viel um Schnee, sie ist sehr, sehr viel alleine und schreibt und lebt sehr isoliert, weil sie auch eigentlich niemanden kennt in Warschau, und schreibt darüber, wie diese Stadt eigentlich fast vollständig zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg und dann wieder aufgebaut wurde. Also es geht um eine große, große Zerstörungsgewalt. Und während sie in Warschau ist, denkt sie an ihre Schwester, die geboren wurde, lange bevor Han Gang geboren wurde. Und die Mutter hat sie auch an einem Tag bekommen, an dem es das erste Mal Frost gab, viel zu früh. Also sie kam einen Monat zu früh auf die Welt, und der Vater war arbeiten. Damals gab es noch keinen kein Telefon und alles da in der Gegend. Das heißt, sie konnte dem Vater und es Bescheid sagen, dass sie Hilfe braucht. Das heißt, sie hat das Kind alleine in diesem ersten frostigen Tag des Jahres bekommen. Und die Schwester ist eine Stunde nach der Geburt gestorben. So, und die Mutter hat es halt versucht, irgendwie das am Leben zu halten, hat es nicht geschafft. Und darüber schreibt sie, und für sie ist dann dadurch der Schnee und das Eis so beides. Also es ist sie beschreibt die unglaubliche Schönheit dieser Kristalle und was der Schnee mit der Landschaft macht und diese Stille und alles. Und gleichzeitig ist es aber auch der Frost und der Tod und das Lebensfeindliche und so diese Ambivalenz, also der Farbe Weiß auch. Und sie macht es zum Beispiel am Schnee oder am Frost. Aber auch, da gibt es noch so am Salz zum Beispiel, ist auch weiß.
Ich finde, es hat auch so eine Fremdheitserfahrung, die es mit erzählt, ja, dadurch, dass es eben in Warschau, also ich habe es zumindest auch so in Erinnerung, dass es eben auch um weiße Menschen geht.
Okay.
Also habe ich auch zwischen den Zeilen, meine ich auch daraus gelesen zu haben, dass eben dieses in dieser fremden Stadt sein, als Fremde irgendwo sein und auch als erkennbar Fremde irgendwie nicht zugehörig sofort wahrgenommen zu werden, dass ich das auch mit diesem Weiß assoziiert habe.
Okay.
Bilde ich mir ein. Und es hat so eine ganz schöne, große Poetik. Also Bücher von ihr immer, finde ich, aber das vielleicht nochmal ganz besonders von allem, was bisher erschienen ist. Ich freue mich voll aufs Nächste.
Ich hatte so, also in der Art, wie sie schreibt, es sind auch relativ kurze Abschnitte immer, die auch, also so, die bilden schon einen Zusammenhalt, aber stehen auch so freier für sich auch. Und ich habe so gedacht, das Lesen ist wie, wenn man in einen Raum geht und jemand spricht relativ leise. Und dadurch wird der ganze Raum irgendwie so ein bisschen konzentrierter, dadurch, dass die Person leise redet und man muss halt genauer hinhören. Mhm. So. Und dadurch entsteht aber auch ein kleines bisschen wie eine schwerere Bedeutung oder irgendeine Art von Gravität oder sowas auch, die dadurch entsteht, dass man stiller wird. So. Und das ist vielleicht, finde ich, deswegen auch ein sehr schönes Winterbuch. Ich würde es nicht irgendwie Weihnachtsbuch nennen, aber so ein Winterbuch, weil auch der Winter uns oft in so eine ruhigere, langsamere, stillere Bewegung hineinführt. So. Also ich kann mir das ganz schwer vorlesen,
wie es am Strand zu lesen würde. Ich habe es im Frühling gelesen und es war schon Sommer in Berlin und ich habe ein Foto angerichtet vor 100 Jahren noch, als ich so Instagram-Post gemacht habe mit so Buch und Blumen, die passten daneben. Es war so weiße Blüten. Ja. Es war so wahnsinnig Frühling und es ging auch super gut.
Ah, okay.
Aber es ist interessant, da wo man es halt so verortet, aber es ist auf jeden Fall für mich so ein ganz zeitloses Buch. Also auch wenn es um Schnee und Frost geht und dieses Gefühl, es ist eben durch diese konzentrierte Art des Schreibens, finde ich, für mich so ein ganz zeitloses Buch. Und als sie jetzt auch diesen Nobelpreis bekommen hat, es war das Erste, was mir sofort wieder einfiel und ich dachte, ja, also es war für mich noch präsenter als die Vegetarierin oder die anderen Bücher, für die sie ja auch sehr gelobt wurde.
Ja.
Gut, dass das jetzt auch von dir so gefeiert wird.
Phänomenal. Also ich will jetzt auf jeden Fall alles natürlich von dir lesen. Also Hangang Weiß, übersetzt von Qiang Li im Aufbau Verlag erschienen.
Good job.
Ganz, 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 ganz großartiges Buch.
Ich glaube, ich habe ein bisschen wegen der nächsten beiden Bücher überlegt, wegen dieses Empfehlungsthemas in diesem Podcast. Aber ich habe euch mitgebracht von Catherine Scanlan, übersetzt von Jan Karsten, Boxenstart im Kulturbuchs Verlag. Und das ist ein wahnsinnig krasses Buch. Es ist, glaube ich, beschrieben mit Roman, genau, es steht auch noch Roman drauf. Catherine Scanlan, die auch schon andere Bücher, auch Lyrik, glaube ich, veröffentlicht hat, hat hier mit einer Bekannten gesprochen, Sonja, die es wirklich gibt und die im Mittleren Westen Pferdetrainerin ist. Also Sonja ist irgendwie 1962 geboren, ist also, keine Ahnung, so die Generation unserer Eltern und ist...
Oder von Hangang.
Jetzt bitte nicht vermischen.
Ja, Entschuldigung.
Und ist im Mittleren Westen eben in prekären, relativ prekären Verhältnissen aufgewachsen, hatte aber relativ schnell eine Affinität zu Tieren, hat dann irgendwie... wie das eben so ist, über Kontakte und Dreiecken. Die Mutter hat ihr letztes Geld gegeben dafür, als junges Mädchen sich sozusagen schon so einen Mustang zugelegt, hat auch immer gearbeitet, um den Unterhalt dieses Pferdes zu bezahlen. Und irgendwann war sie dann 16, hat die Schule, ich weiß gar nicht, geschmissen oder beendet und ist eben losgezogen als Pferdetrainerin, weil sie für einen Jockey, obwohl sie das gerne gemacht hätte, wirklich auf so Pferderennbahnen zu arbeiten. Für einen Jockey war sie eben zu groß, zu schwer. Das ist eben auch wahnsinnig interessant, was da alles so miterzählt wird. Aber sie hat die Pferde eben trainiert, sie hat sie in die Startboxen geführt, sie hat sich um die Pferde gekümmert, Sie hat dafür gesorgt, dass die irgendwie vorher warm waren und hinterher abgekühlt. Alles, was man machen muss, den ganzen Kram. Sie hat es wirklich so von der Pike auf gelernt und ist so von Rennstall zu Rennstall sozusagen mitgetingelt, war immer für mehrere Pferde verantwortlich, hat zum Teil in Boxen geschlafen und zum Teil in irgendwelchen Trailern geschlafen. Es war dann auch so ein bisschen, zumindest am Anfang, wie so ein totales Paralleluniversum. Es bleibt die ganze Zeit ein Paralleluniversum. Dieser Satz stimmt überhaupt nicht. Also dieses Pferderenn-Business. Und das ist das, wo ich Literatur so liebe. Ich meine, ich mag Pferde, wenn sie schön dastehen, wenn man sie schön streicheln kann. Ich will sie nicht rennen sehen. Ich will auch nicht Geld mit ihnen machen. Ich will auch nicht wissen, dass sie aus ihren Lungen bluten können, wenn sie zu doll geritten werden und solche Geschichten. Aber obwohl ich eigentlich immer denke, dieses Thema Pferderennen interessiert mich überhaupt nicht, lese ich dieses Buch und bin... Warum lachst du gerade so?
Ich muss gerade an Clemens Meyer denken.
Aber das nee, aber ich bin gerade so wahnsinnig tief drin und bin so super interessiert an der Art, wie sie das erzählt. Und Catherine Scanlan macht nämlich was total Interessantes. Und ich habe mich lange gefragt, ob das eigentlich erlaubt ist. Und auch da finde ich, ist es so toll, wenn so ein Verlag, wenn so eine Autorin sich wieder traut, uns mal herauszufordern. Denn natürlich steht da Roman drin. Aber diese Sonja erzählt eigentlich, hörst du die wörtlich reden? Du hörst eigentlich, wie die dir ständig kleine Anekdoten aus ihrem Leben erzählt, aus ihrem Alltag erzählt, auch so ein bisschen chronologisch von ihrer Kindheit über die harten Jahre auf der Rennbahn, über Vergewaltigungen, die da einfach passieren, weil haufenweise toxische Männer auch einfach in diesem Business unterwegs sind. Alles diese Dinge, von denen man eigentlich gedacht hat, man will sie gar nicht wissen. Aber sie erzählt es in so zum Teil zweiseitigen, wie so kurzen, man stellt sich vor, die kommt gerade aus dem Stall, die raucht eine mit dir, die kippt einen Schnaps, erzählt dir diese eine Episode, geht wieder arbeiten, kommt wieder, erzählt dir eine komplett andere Episode. Und trotzdem kriegst du durch so eine Collage ein total umfangreiches Bild. Und das ist das, was ich so interessant finde, denn ich glaube, dass Catherine Scanlan wahnsinnig daran gefeilt hat, damit es genau so funktioniert, dass du das Gefühl hast, du hörst dieses Sonja reden. Und mir ist es total egal, ob es diese Sonja wirklich gab oder ob sie sie erfunden hat. Und wie sozusagen dieser Hintergrund ist, das ist für mich in dem, was es geworden ist am Ende, total unfassbar interessante Literatur. Und ich würde dieses Buch all denen empfehlen, die ich literarisch herausfordern will, weil das ist erstmal was, das schenkst du keinen Pferdemädchen, das schenkst du keinen Leuten, die sich nicht für Pferde interessieren. Und trotzdem müssen die es eigentlich alle lesen, weil es schwebt sozusagen wie bei Moby Dick, wo es nicht um Walfische geht, schwebt es über dem Thema. Und ich finde es literarisch und stilistisch und auch von der Übersetzung her, ich habe keine Ahnung, was Jan Carsten sich noch an Pferde-Info-Wissensbüchern reingeballert haben muss, um auch dieses ganze Repertoire im Deutschen sozusagen zu beherrschen. Aber er hat es auf jeden Fall brillant hinbekommen. Und ich finde es einfach so ein gelungenes, interessantes, mal völlig anderes Buch. Aber es ist eben auch eine ziemliche Zumutung im allerbesten Sinne, weil man viel über den Pferderennsport erfährt, von dem man eigentlich gehofft hat, es ist ein Klischee.
Das Patriarchale oder dieses Ausbeuterische.
Ja, auch das Ausbeuterische, das Kapitalistische, das natürlich gerade in so kleineren Rennbahnen, wo keiner sich darum kümmern kann, ist der Belag wirklich freundlich für die Viecher, dass sozusagen, also, naja, wir wollen mal ehrlich sein, ne? Also, dass da einfach auch, dass das so Geld abgewogen wird und am Ende liegen da halt ein paar Pferde hinten auf dem Kompost, die halt morgen abgeholt werden müssen, weil sie sich wieder die Beine gebrochen haben. Aber dass es eben auch eine große Faszination gibt, die zum Beispiel diese Sonja ja spürt, und eine große, das ist auch eine unfassbar, die fühlt bei diesen Pferden auch so Dinge, wo man denkt, die ist eine wahnsinnig weiche, empathische, tolle Frau, obwohl man sie sich vorstellt wie so ein bisschen drachenartig. Also es ist total spannend, wie das so mit unseren Vorurteilen und wie die Literatur da einfach auch mal so in uns reingreift und das mal ein bisschen umdreht. Das liebe ich sehr, wenn sie das können. Deswegen Boxenstart von Catherine Scanlan, übersetzt von Jan Carsten.
Das ist auch der Verleger des Verlags.
Ist auch der Verleger, genau. Und ich finde es ein richtig, richtig tolles, ganz anderes Buch, als man bisher so gelesen hat.
Es erinnert das Cover ja ein ganz kleines bisschen an Ling Ma, das New York
Post. Ja, aber
Post.
Das ist ja auch der gleiche Verlag.
Das ist halt auch vielleicht der gleiche Verlag und das fand ich auch so genial. Ja. Und da gibt es auch eine mega, mega gute Pferdeszene, weil da ist ja so Manhattan so ausgestorben und dann läuft so ein einzelnes Pferd die Fifth Avenue runter. Ja. Ich fand das so cool. Das war so großartig.
Das ist auch so unter dem Schutzumschlag genauso schön wie oben drüber. Finde ich auch total schön.
Kulturbuchs eben, super guter Verlag.
Okay, now it's yours.
Ja, Maria, jetzt will ich gerne ein Buch empfehlen, was ich total toll fand, aber vor dem ich auch ganz schön Respekt habe, ehrlich gesagt.
Nicht so schlecht.
Das jetzt erklären zu können und erklären zu wollen, weil es ist ein Wespennest, in das ich jetzt piekse. Aber es will es trotzdem machen, weil ich es für eines der wichtigsten Bücher halte, die ich dieses Jahr gelesen habe und die es auch diesem Jahr so als Lektüre so mitgeben würde. Mhm. Und zwar ist es von Jens Balzer, After Rogue, erschienen bei Matthes und Seitz Berlin. Und diejenigen von euch, die uns schon länger zuhören, die wissen, dass es Jens Balzer hat schon mal ein Buch geschrieben, was ich besprochen habe, und zwar Ethik der Appropriation über kulturelle Aneignung. Und jetzt schreibt er halt über After Woke, über Wokismus. Und Jens Balzer ist ein Journalist, der hat auch viel zu Comic gemacht, der ist so sehr in der ganzen Popkultur, Poptheorie ist er sehr unterwegs, hat ein Buch über die 90er Jahre geschrieben. Und meiner Meinung nach einer so der klügsten Gegenwartsdiagnostiker, die wir so haben. Und ich glaube, Jens Balzer würde sich selber oder hat bis zum 7. Oktober 2023 sich selbst als Vogue bezeichnet und würde das eigentlich so auch jetzt gern noch machen, weil er nämlich Vogue als eine Bewegung bezeichnet, die auf Diskriminierungen aufmerksam macht, die eine Wachsamkeit formuliert gegenüber Diskriminierungen und sich dafür einsetzt, dass Menschen, die marginalisiert oder diskriminiert sind, auch an der Gesellschaft partizipieren können. So, das ist so sein Begriff von Wokeness, so dieses sei wachsam für alles andere, was irgendwie diskriminiert wird.
Du hattest doch mal was von der Frau, von dieser Professorin, wo es auch um Wokeness ging.
Ja, fällt uns genau. Und auf jeden Fall, dann ist halt der 7. Oktober 2023 passiert, der Überfall.
Wokeness nicht gleich links.
Genau. Ja,
Sandra Newman.
Genau. Ganz schlechtes Buch.
Susan Neiman.
Ja, genau. Und er ist halt entsetzt von dem, was so diese sich vermeintlich als Vogue bezeichnenden, eher linken AktivistInnen, wie die sich seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Überfall der Hamas auf Israel, verhalten haben. Und besonders in dem Sinne, wie wenig Mitgefühl für sie all diejenigen haben, die von der Hamas angegriffen wurden. Also all den Opfern dieses Attentats an diesem 7. Mhm. Oktober und all denjenigen, die danach auch das Mitgefühl einfordern. Und da geht es sehr darum, also um so bestimmte Solidaritätsgesten gegenüber der Hamas oder dass die Hamas halt als so eine Art revolutionäre Befreiungsbewegung wahrgenommen wird. Und interessanterweise, und da baut er halt so dann definiert er genauso diese Bruchlinien, dass zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung in den USA sich ganz, ganz, ganz stark auf die Seite der Palästinenser geschlagen hat und vollkommen ignoriert hat, dass halt die Hamas halt als Terrororganisation ein unglaubliches Leid angerichtet hat, sondern sie hat es so ausgeblendet. Also es war so eine Art so extrem kategorischer Ausschluss jeglichen jüdischen Leids. So, es ging nur darum, dass die Hamas eine Befreiungsorganisation ist. Oder auch zum Beispiel Judith Butler, die sich so als queer-feministische Person bezeichnet und auch das total feiert, was die Hamas macht. Und Jens Balzer formuliert dann so diese Widersprüche in all diesem Aktivismus, wenn er zum Beispiel sagt, naja, die Hamas ist das Gegenteil jeglichen queer-Feminismus. Ne? Also man kann als queere Frau oder queere Person in einem Regime, was von der Hamas kontrolliert wird, kann man eigentlich nicht leben. Die sprechen einem das Existenzrecht ab. Und trotzdem feiern halt diese Menschen, so wie Judith Butler oder bestimmte Aktivisten in der Black Lives Matter Bewegung oder halt auch, es ist ein sehr großer Teil auf der linken Community in Deutschland, halt die Hamas und blendet es völligst aus, dass Wokeness eigentlich heißt, stelle dich selbst in Frage, habe Mitgefühl, gucke auf die Menschen, die unterdrückt werden, gucke auf die Menschen, die marginalisiert, die diskriminiert werden. Und diesen weißen Fleck, den die Woke-Bewegung da macht, den arbeitet er an diesen möglichst 80 Seiten oder 60 Seiten. Das ist ein ganz kurzer Essay, aber der ist so klug und er zeigt genau den Fehler, der da gerade passiert. Und er ist sehr enttäuscht von der Linken weltweit und von dieser vermeintlich Woken-Bewegung, weil sie von einer integrierenden Bewegung zu einer ausschließenden Bewegung geworden ist. Und das in dieser Kürze, es wird dann zum Schluss sogar ein bisschen redundant, also man könnte sogar nur so auf 60 Seiten lesen, ist einfach brillant, wie er das macht. So ganz kurz, extrem klug, so soll Essay sein. Und für alle, die da sich gerade ein bisschen trittsicherer fühlen wollen, ich hoffe, es war es jetzt genug, da hilft dieser Essay sehr. Man muss gar kein 500-Seiten-Werk lesen, das Jens Balzer auf wenigen Seiten ein extrem kluges Kommentar zu diesem Jahr 2024. After Work, erschienen bei Matthes & Seitz Berlin.
Hast du gut gemacht.
Ja.
Aber es...
Ich teile auch wirklich seine Meinung. Ich finde das sehr klug, was er sagt. So dieses
ich habe so ein Problem mit diesem Vogue-Begriff, aber das hatte ich, glaube ich, bei Susan Neiman heißt sie wirklich.
Naja, also Vogue im Sinne halt von Wachsein.
Einfach ja, aber auch im Sinne von so einer Abwertung. Es ging ja auch so ein bisschen darum, dass man sagt, ja, ihr seid halt einfach Vogue, als wäre das so eine Beleidigung.
Ja, sozusagen. Weil die Rechten das so ein bisschen so für sich oder so genau. Diese Konservativen für
und
sich
so beanspruchen. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was er eigentlich meint. Das ist ja eine Art Antisemitismus, der ja auch immer wieder aufgetaucht ist durch die Geschichte hindurch, wenn man sich das anguckt, der ja jetzt einfach auch nochmal an so einer Stelle zündelt. Ich will mich das gar nicht so doll einmischen. Aber da ist so ein bisschen die Frage für mich, so muss man das jetzt mit diesem Vogue sozusagen.
Ja, er erzählt halt, dass es eigentlich mal eine gute Idee war. Und die ist aber schiefgegangen. Oder die wird gerade so, die steht gerade auf einer Flagge für eine ganz schlechte Sache.
Okay.
Ja, okay.
It's tricky.
Ja,
ich muss mich jetzt konzentrieren, das kriege ich, glaube ich, überhaupt nicht hin.
Also,
ich habe ein Buch aus dem Frühjahr mitgebracht, weil natürlich haben wir irgendwie so ein bisschen gesagt, was haben wir denn dieses Jahr noch nicht im Podcast besprochen, was haben wir noch nicht zuhauf auf Instagram moderiert, sowieso schon gelobt und gefeiert. Und ich möchte noch einmal, bitte, 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 Lucia, ich glaube, man spricht sie Lichtmaier aus. Sie ist eine argentinische Autorin, die aber schon lange, lange in Spanien lebt und schreibt, aus dem spanischen Übersetzer das Buch Kirstenbrand. Und ich möchte einmal kurz an uns alle appellieren, die wir riesengroße Fans von Darren Negrifas Ein Geist in der Kehle sind, übersetzt von Cornelius Reiber und Jens Friebe und von Jaka Kupsovas Marschlande. Und ich weiß, dass wir da draußen viele, viele sind, die diese beiden Bücher wahnsinnig geliebt haben. Und auf dieses Buch, auf die Häutungen, bin ich auch nur aufmerksam geworden, weil Jaka Kupsova nämlich einen großartigen Blurb gegeben hat, wo ich, also hinten auf dem Buch so einen Satz, wow, muss man unbedingt lesen, Gefühl auslösend. Und ich dachte, das gibt's ja nicht, muss ich unbedingt lesen. Und ich habe es gelesen, fand es großartig und hatte eigentlich noch keine Gelegenheit, es hier im Podcast wirklich entsprechend zu feiern. Die Geschichte wird auf zwei Ebenen erzählt, immer wechselseitige Kapitel. Ich liebe das wirklich sehr. Zwei Frauen, zwischen denen aber 400 Jahre liegen. Ja, das kommt euch jetzt bekannt vor. Aha, und trotzdem haben wir es auf diese Weise aber so noch nicht gelesen. Die eine ist in Barcelona super unglücklich. Der Typ, der eigentlich ein toxisches Arschloch war, junger, aufstrebender Politiker, hat sie gerade verlassen. Sie ist wirklich fertig mit der Welt und nicht nur das. Sie ist, geht nicht mehr zur Arbeit, sie ist depressiv, sie nimmt wahnsinnig viele Drogen, sie hält in Barcelona nicht mehr aus, sie flieht nach Madrid, eine für sie unbekannte Stadt, versucht da einfach zur Ruhe zu kommen, sieht aber auch immer wieder vor ihrem inneren Auge, wie die Welt demnächst in Flammen aufgehen wird. Und irgendwie hat sie so eine diebische Freude daran, also man traut dieser Ich-Erzählerin überhaupt nicht. Die richtet sich in ihrem Text an ihren Ex. Dann gibt es in den wechselseitigen Kapiteln Deborah Moody, die 1600 irgendwas, irgendwie Mitte des 17. Jahrhunderts, ihrem kleinen Sohn von England in die neue Welt aufbricht, auf einem Schiff, auf Flucht vor haufenweise Schulden, die ihr toter Mann ihr hinterlassen hat und auf Flucht vor religiöser Verfolgung sozusagen und die in der Nähe von dem kleinen, noch unbekannten Örtchen Salem in Massachusetts landen wird. Und diese beiden Frauen sozusagen werden in wechselseitigen Kapiteln erzählt. Diese Deborah Moody richtet sich in ihrem Monolog an Gott. Und die beiden Frauen werden eben im Wechsel in einem relativ schmalen Buch, ich muss mal ganz kurz gucken, es hat, glaube ich, 300 Seiten, genau, ach Quatsch, nicht mal, 220 Seiten. Und es sind immer ganz kurze, wahnsinnig, also wirklich fast ein bisschen getriebene, gepeitschte Kapitel, zwischen denen man auch super schnell, super gerne hin und her wechselt und man weiß, beide Frauen steuern irgendwie auf eine Katastrophe zu und irgendwas wird die beiden Frauen verbinden und dafür muss man es aber selber lesen. Lucia Lichtmaier, übersetzt von Kirsten Brandt, Die Häutungen. Auch ziemlich geiles, ne? Deborah Moody und die Erzählerin heute in Spanien. Feuer und Wasser bei Suhrkamp und echt ein Buch, von dem ich mir wünsche, das kann ruhig noch ein bisschen durch die Decke gehen.
Das ist früher schon.
Das ist, glaube ich, im März oder im April erschienen.
Das ist ein bisschen untergegangen.
Ja, aber an mir liegt es jetzt nämlich nicht.
Schade.
Ja. Du hast noch zwei, ich habe noch eins.
Ja. Jens Balze schreibt auch über Postkolonialismus und was das für eine Einbahnstraße ist zum Teil oder wie unter dem Zeichen des Postkolonialismus auch sehr, sehr viel Ausschließendes passiert. Und ich habe einen Roman gelesen, der das Thema Postkolonialismus auch auf eine extrem intelligente und kluge Art und Weise verhandelt. Und zwar von Raphael Red Adiku. Und Raphael Red an sich ist schon mega spannend. Sie ist in Frankreich geboren, in Paris, in Berlin aufgewachsen. Und sie schreibt auf Französisch, auf Deutsch und auf Englisch. Also es ist eine trilinguale Autorin.
Wahnsinn.
Und hat Adiku, ihren ersten Roman, auf Französisch geschrieben. Übersetzt hat es Patricia Klobosicki. Und darin geht es um Adiku, die in Paris in einem Fastfood-Restaurant arbeitet und dann irgendwann merkt, nee, das, so geht's nicht weiter. Und sie entschließt sich dann, die Geschichte ihres Vaters oder ihren Vater zu suchen oder das Herkunftsland ihres Vaters zu suchen und geht an den Golf von Guinea nach Togo. Mhm. Und weil dort kommt ihr Vater her, ihre Mutter ist Französin und macht wie so eine Art Roadtrip in die Geschichte ihre Familie, und da stellt sie richtig krasse Sachen fest. Also einmal überlegt sie dann, ja, sie war, oder erinnert sie sich auch, sie war als junge Studentin auch mal in den USA, und dann wurde es in New York eigentlich erklärt, also ihre Blackness erklärt. Also in Frankreich hat sie das immer gar nicht so wahrgenommen, aber in den USA war sie auf einmal black, und dann History of Slavery und all diese Sachen wurden ihr auf einmal erzählt, aber nicht nur in so einem, okay, du erfährst jetzt einen strukturellen Rassismus in einer völlig neuen Qualität, sondern auch diesen ganzen Zusammenhalt, die Sisterhood und sowas, die mit dieser Blackness einhergeht, oder diese Musik, Nina Simone und sowas spielt dann auf einmal eine Rolle, dann auch die Südstaaten und sowas, also diese Ambivalenz der schwarzen Geschichte, die es in den USA begreift einerseits so, und dann aber auch nochmal ganz anders an der Westküste Afrikas, wo sie zum Beispiel sagt, ja, meine Familie, meine Vorfahren sind in der Zeit der Sklaverei in Afrika geblieben. Was bedeutet das eigentlich? Hm. Das bedeutet nämlich, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit den Weißen kollaboriert haben müssen. So, weil sonst wären sie halt auf die Schiffe gekommen. Das heißt, sie haben sehr wahrscheinlich ihre Dorfnachbarn verkauft. Haben davon profitiert. Das gab es ja auch. Also auch eine Art von historischer Schuld, die dann wie in so eine Art Scham übersetzt wird, die sie empfindet, die sie auch sehr körperlich empfindet. Also sie empfühlt eine ganz große Belastung auf sich und in diesem fremden Land, sie spricht die Sprache ihres Vaters nicht. Und das so auszubuchstabieren in so eine Art Roadtrip, in so eine Art Körpererfahrung, in diesem, okay, wie bin ich schwarz genug, um mich als schwarz sehen zu können? Bin ich weiß genug, ich genieße hier Privilegien in Afrika, die andere halt nicht haben und sowas, und gleichzeitig fühle ich mich ausgegrenzt. Mhm. Und wie sie das so buchstabiert, da geht es auch zum Beispiel an einer Stelle, kommt Franz Fanon auf dem Motorrad vorbeigefahren, das passt historisch überhaupt nicht, aber es geht aber halt egal. So um die Verdammten dieser Erde, also es geht darum, dass wie eigentlich Afrika oder die afrikanischen Länder nach der Dekolonisierung dann auch oft in so totalitäre Regime gerutscht sind. Also diese ganze Postkolonialismus-Theorie spielt eine Rolle und halt so dieses Konzept Black Atlantic. Also dass man praktisch zwischen Europa, USA und Afrika so eine Art eher so kreolische Identität entwickelt. Also man ist weder amerikanisch noch afrikanisch noch europäisch, sondern man ist halt irgendwas, was sich da in der Mitte so dreht. Und das, also ich würde das so als Black Atlantic bezeichnen. Ich glaube, das Wort kommt nicht drin vor, aber das Konzept macht sie halt zu einem Roman, der so irre gut erzählt ist. Holla die Waldfee. Also das macht total Spaß zu interpretieren. Also auch ein sehr gutes Lesekreisbuch und ein Buch für alle, die sich halt für Kolonialismus, postmigrantische Identität und extrem gut erzählte Literatur interessieren. Adiku im Rowohlt Verlag erschienen von Raphael Red, übersetzt aus dem Französischen von Patricia Klobosicki.
Das hast du großartig erklärt, wirklich wahr. Bist ein bisschen atemlos jetzt?
Ich durfte sie moderieren.
Das ist ein großes Glück.
In Frankfurt. Deswegen, ich bin da sehr drin in dem Thema und ich war sehr dankbar, als ich das.
Ich habe mir mal eure, genauso wie du auch, zu Herzen genommen, die ganzen klugen Kommentare von euch letztens, und habe auch geguckt, wenn wir schon die ganze Zeit Hardcover lesen, ja, neu erschienene Bücher. Ja. Und habe jetzt auch, großartigerweise ist nämlich im Original erschienen Kleine Momente in der großen Stadt von Linda Rachel Sabier, Beobachtungen vom Nebentisch, und ist bei Rowohlt direkt im Taschenbuch auf den Markt gekommen und könnt ihr 14 Euro immerhin, aber trotzdem kaufen, lesen und ihr könnt es wirklich mannigfach verschenken, weil das ist so ein großartiges, so ein tolles, 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 schönes Buch. Das ist wirklich eine Empfehlung, das ist wirklich für wirklich alle Menschen. Es sind ganz kurze Miniaturen, es sind wirklich Gespräche an Bushaltestellen, in Supermarktschlangen, an Kaffeetischen natürlich, so ist es benannt, die Linda Sabier aufgeschnappt hat, sozusagen in ihrem Alltag und die sie aber Kraft ihrer unfassbaren, wirklich literarischen Brillanz, ich finde, es gibt ja nichts, was so schwer ist wie kleine Formen. Also es gibt ja nichts, was literarisch so komplex und schwierig ist, wie wirklich kurze Texte, prägnante, gut sitzende Dinge. Und man merkt auch, dass Linda Sabier so ein bisschen, ich glaube, eine Vergangenheit oder vielleicht auch noch eine Gegenwart als Texterin hat. Also sie ist in diesem Metier wirklich wahnsinnig drin und sie hat aber ein großes literarisches, schriftstellerisches Gespür. Es gibt zum Beispiel es gibt eine Kurzgeschichte, da hat sie so zwei Mädchen auf der Straße belauscht, ist jetzt ein bisschen fies gesagt, aber sie hat eben gehört, wie die sich unterhalten haben. Und da hat sie eine so zu der anderen gesagt, und hast du eigentlich schon mal jemanden geküsst oder hast du schon mal jemanden geküsst, irgendwie so. Und dann meint die andere, nee, aber ich fahre jetzt im Sommer nach Griechenland und dann. Schön. Und das ist die ganze Geschichte. Also die Geschichte besteht sozusagen aus vier Sätzen. Und das aber so wiederzugeben und es dann so in so eine Form zu bringen, dass man wirklich das Gefühl hat, man hört diesen Menschen zu und man fühlt alles, was menschlich ist, in diesen Geschichten mit. Man macht so die Herzkammern unfassbar groß und weit. Und selbst die Sachen, wo man aber den Kopf schüttelt und wo man vielleicht auch nicht der Meinung ist, dass man mit diesen Leuten jetzt viel Zeit verbringen möchte, die in dieser Geschichte gerade zu Wort kommen, selbst die schafft die Autorin so hinzustellen, dass man ganz klar mitkriegt, okay, die lässt einfach auch alles Menschliche zu und die bewertet nicht. Ich muss immer an Yoga denken. Dieses Buch ist so Buch gewordenes Yoga, weil im Yoga heißt es immer, du sollst nur beobachten und nicht bewerten. Und so ist irgendwie dieses Buch gebaut. Es ist so voller kluger Beobachtungen, aber es macht keine Schubladen auf oder es gibt keinen Senf dazu.
Die gibt es dann in dir höchstens, die Schublade.
Ja, also genau, eben. Das macht halt, es ja, in genau. dir und das überlässt sie aber auch ihrer Leserinnenschaft sozusagen und greift da nicht vor oder distanziert sich da auch aus der Situation nicht irgendwie, gibt Senf dazu. Was ja viele Autorinnen überhaupt nicht lassen können, das zu tun. Ja. Ich soll nochmal das Cover zeigen. Kleine Momente in der großen Stadt. Also ein Berlin-Roman, ein Menschheitsroman in ganz kleinen Miniaturen. Es ist ein bisschen wie so, oder Menschlichkeitsroman vielleicht sozusagen. Also so ein wirkliches Buch, das kannst du, glaube ich, der Großmutter vorlesen, wenn die Heiligabend wieder sagt, was machen wir jetzt, können wir noch eine Runde Kniffel spielen? Sagst du, ja, soll ich dir was vorlesen? Dann seid ihr da ruckzuck, die Geschichten sind wirklich ganz, ganz kurz. Oder ihr könnt es selber lesen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, Menschen sind total blöd. Oder ihr könnt es selber lesen, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich bin gerade total verliebt in die Welt. Es passt, irgendwie habe ich das Gefühl, immer. Linda Rachel Sabier, kleine Momente in der großen Stadt.
Fast als literarischen Stadt. Adventskalender noch, aber da sind wir noch ein kleines bisschen zu spät.
Also es sind auch mehr Geschichten als 24, ja. Weil die wirklich, also ja, wenige Geschichten haben mehr als eine Seite. Also meistens sind es so eine, anderthalb Seiten und ich weiß gar nicht, ich habe nicht durchgezählt, wie viel es sind, aber man hat schon gut dran zu tun und man hat hinterher das Gefühl, man hat sich so eine eigene kleine Stadt aus Anekdoten gebaut.
Schön.
So. Ich will ja nichts sagen, aber wir waren auch nie so pünktlich wie heute.
Eins habe ich noch.
Ja, aber wir haben auch noch 5 Minuten. Weil das Kamerakind so gut auf die Uhr geguckt hat.
Wir sind gut trainiert. Große Props zu unserem Kamerakind mal wieder, der uns zeigt, ob wir gut in der Zeit sind.
Maria, und auch jetzt, sonst zeigt, ob wir gut sind.
Jetzt würde ich dir gerne ein Buch vorstellen, das du noch gar nicht kennst.
Ja, ich bin Maria Stisch.
Von einer Herausgeberin, die wirklich spektakulär interessant ist und
wunderschön. Einen
wahnsinnig tollen Literaturgeschmack hat. Und zwar, also die heißt Maria Christina Piwowarski. Und zwar ist im Park X Verlag Ullstein die Anthologie.
Jetzt schreib's nicht falsch.
Und ich erschien. Das ist ein total interessantes Buch, kann ich dir wirklich empfehlen. Und zwar geht es da 20 Geschichten über Wendepunkte des Lebens. Und diese Maria Christina Piwowarski, das ist echt toll, die hat nämlich 20 AutorInnen gefragt.
19.
Also sie hat auch sich selbst gefragt.
Genau.
Also sie ist ja auch Autorin. Die macht übrigens auch, die macht auch einen tollen Podcast.
Ja, das stimmt, habe ich auch. Aber ihr Kollege ist manchmal ein bisschen sehr spontan.
Und hat sie so 19 AutorInnen gefragt. über ihre Wendepunkte in ihrem Leben zu schreiben. Also ausgehend, glaube ich, von einem eigenen Wendepunkt, den sie im Alter so von ungefähr 40 hatte, wo sie nochmal einen neuen beruflichen Weg angefangen hat und auch familiär nochmal eine neue Richtung eingeschlagen hat. Und dann hat sie zum Beispiel Gabriele von Arnim oder Zaza Savit oder Claudia Hamm, Mareike Fallwege, also wirklich die Creme de la Creme der deutschsprachigen, die Creme Brûlée des der deutschen süß. Literaturgeschichte gefragt, und natürlich haben die alle ja gesagt, einen Text darüber zu schreiben. Und einerseits ist es natürlich interessant darüber, was die geschrieben haben. Zum Beispiel Judith Posner hatte mal einen sehr, sehr, sehr tollen Roman darüber geschrieben, wie sie auf einem Campingplatz in einem Wohnwagen so eine Art neues Family-Happiness-Glück anfängt. Und hier schreibt sie darüber, wie dieses Gefühl war, als sie gemerkt hat, diese Beziehung ist gescheitert. Und sie verkauft diesen Wohnwagen wieder so. Und das ist, glaube ich, wie ein Hund einschläfer. Also es ist so eine sehr...
Sehr guter Vergleich.
Genau, so eine sehr, sehr, sehr emotionale Veranstaltung so. Und ja. die auch irgendwie eine Art Bruchlinie im Leben bezeichnet. Oder ja. Maritza Bodrutschek schreibt über eine Krankheitserfahrung oder eine Genesungserfahrung, einen Krankenhausaufenthalt, der auch wie so eine Art Zäsur in ihrem Bewusstsein beschreibt. Oder Clara Schagsmeier schreibt, wie sie durch eine Freundschaft auf einen neuen Lebensweg gebracht wurde und wie sehr so diese Supportsysteme auch helfen, neue Wege einzuschlagen. Und das ist total interessant, einzeln, ne, zu sagen, was dann eigentlich so neue Lebenswege, die Konstellationen sind, in welchem Alter. Also ich meine, Gabriele von Arnim, da war es, glaube ich, ziemlich spät auch. Also, aber andererseits, und das finde ich das Coole an dem Buch, zeigt es halt auch mal, gib mal 20 oder 19 AutorInnen eine Schreibaufgabe und wie unterschiedlich, sehr, 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 sehr unterschiedlich man das literarisch beantworten kann. Also es zeigt auch so ein bisschen die Superpower der Literatur. Also Zaza Savitz zum Beispiel schreibt halt Lyrik auf eine völlig andere Art oder wie alle Prosa da drin natürlich, aber auch so wie unterschiedlich dieser Zugriff sein kann von einem eher realistischen Erzählen. Oder Isabel Bogdan schreibt einen Brief an ihr 20-jährige älteres Ich und so. Also so diese Kreativität, die da so raussprudelt.
Das war ganz schön toll, ne?
Also ich kann es dir wirklich empfehlen, das zu lesen.
Okay, danke. Ich nehme es mir nachher mal aus.
Das Cover musst du selber wissen. viele mögen es. Und zwar also auch als literarischen Zauberkasten kann man das auch empfehlen und natürlich auch als ein wahnsinnig ermutigendes Buch darüber, einfach auch nochmal einen neuen Weg einzuschlagen. Und ist von Maria Christina bei Park X Ulstein. Okay.
Danke.
Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein perfektes Weihnachtsgeschenksbuch.
Wenn du meine Anthologie rausbringst, bespreche ich sie ja auch.
Yes. Jetzt sind wir am Ende mit unserer kleinen Empfehlungs-Weihnachtsfolge.
Klingt so.
Die letzten waren krasser. Wir hatten manchmal schon 50 Bücher in dieser, aber das war zu dolle irgendwie.
Wir hatten auch beide ein anstrengendes Jahr, das muss man mal so sagen. Ne?
Es hat ein mega gutes Jahr, ehrlich gesagt. Ich fand das echt super.
Das freut mich für dich. Ich hatte auch ein mega gutes Jahr, aber...
Ja?
Ja, schon. Aber ich merke jetzt so, dass ich echt auch so ein bisschen urlaubsreif bin. So weihnachtsurlaubsreif. Deswegen konnte ich mich nicht mehr als auf 5 konzentrieren. Ich glaube, wenn es nach dir gegangen wäre, hätten wir wahrscheinlich auf 5 nehmen können.
Nee, ich finde es gut so.
So war gut.
Ja, ich habe auch mehr gelesen als letztes Jahr. Es war ein gutes Lesejahr.
Ne? Mhm. Und auch komplizierte Texte.
Ja, und ich habe gemerkt, ich habe mehr Bock, irgendwie so Essays zu lesen oder irgendwie so Non-Fiction, komischerweise. Also so Texte, die mir, also so wie Jens Balz oder sowas.
Kannst du mal das Unboxen-Start versuchen?
Ja, wie die Welt erklären so ein bisschen. Ich fühle so ein bisschen mehr Unsicherheit und denke so, wenn das gute Essays sind, die das
ein bisschen
aufschlüsseln.
Wenn man sich mal ein bisschen orientieren
kann. Ja. Ne? Das kann also dieses passieren. Bedürfnis nehme ich in mir gerade sehr warm lesen.
Ich bin super gespannt, was wir in der Folge 70, wenn wir endlich im Rentenalter sind, im Januar besprechen werden. Dann haben wir 70 Folgen Podcast.
Ja.
Ich glaube, ich habe schon so ein bisschen Vermutungen, aber ich muss noch schauen auf die
Weihnachtstage. Haben wir einen
Termin? Eigentlich 21. Januar, aber habe ich ja gerade gesehen, ist auch der Abend, wo ich hier eigentlich Elisabeth Ruge zugucken will. Wir müssen
vielleicht
das
schaffen beides.
Vielleicht schaffen wir auch beides.
Ich habe Liv Strömquist bei mir gerade da liegen, hast du Bock drauf.
Okay, aber nicht verraten.
Keine Graphic Novel diesmal hier.
Ja, aber kommt alles wieder. Und,
kommt alles wieder.
Wir sehen uns im Januar, wenn ihr wissen wollt, wann das ist, findet ihr es auf jeden Fall immer in der Bio bei Instagram. Tausend Dank fürs Zugucken.
Danke an die Stabi, dass wir hier sein dürfen. Danke an Maria.
Danke auch an dich, danke an das Kamerakind. Guten Dezember für euch.
Bye. Ciao.
Tschüss.
Da Das war Blauschwätz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.